Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats and Cold Brews. Und wir haben einen spannenden Gast hier in der Leitung, nämlich die Sonja Schreiter von der DIMP. Hi Sonja, guten Morgen.
Guten Morgen, Dennis.
Ja, guten Morgen. Ich bin ja so ein, ich mache ja Podcasts lieber abends, da bin ich mal irgendwie fitter und ich weiß auch nicht, auch ein bisschen, dann habe ich gern Bier dabei. Unser Podcast heißt ja auch Hot Seats and Cold Brews. findet heute nicht statt, aber macht nichts. Wir sind ja schon lange dran, mal zusammen einen Podcast zu machen, weil ich finde die Arbeit der DIMP extrem wichtig für uns Mountainbiker alle. Und ich glaube, viele haben das gar nicht so auf dem Schirm, was ihr macht und warum ihr das macht und ob das überhaupt nötig ist und wofür brauchen wir die. Und ich glaube, wir sind seit Februar oder so dran, mal einen Termin zu finden. Und jetzt ist es soweit heute. Wir haben den 15.05., können wir ruhig hier mal in den Äther senden. Und es hätte fast terminlich nicht besser sein können, in Anführungsstrichen besser, weil es gibt seit kurzem relativ schlechte Nachrichten für die Mountainbiker, vor allem aus NRW, aber ich glaube, es betrifft grundsätzlich immer das ganze Bundesgebiet, weil ja, wir haben schon ein paar Bundesländer, die ähnlich bekloppte Regeln haben. Also ich sag's mal kurz, das Landesforstgesetz NRW, da gibt es einen neuen Entwurf und der sieht nicht so doll aus.
Ja, oder? Richtig. Ja, leider. Es sind wirklich sehr, sehr, sehr überraschende schlechte Nachrichten. Also als ich das vor 2 Tagen bei uns im Chat gehört hat. Ich habe gedacht, was geht denn jetzt mit meinem Chat ab? Hier, bing, 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 schaue ich rein. Und Heiko, mein Kollege, nur so, Leute, es gibt Arbeit. Und ja, so geht es bei uns dann immer, ne? Und dann wird auf einmal Tag und Nacht gearbeitet und gelesen und recherchiert und Posts vorbereitet und alles mobilisiert.
Also mit anderen Worten höre ich jetzt schon raus, ihr seid da im Vorfeld überhaupt gar nicht in irgendeiner Art und Weise eingebunden, wenn so ein neues Gesetz, was uns als Mountainbiker ja direkt betrifft, geschmiedet wird.
Also in diesem Fall auf jeden Fall nicht. Manchmal haben wir schon vorher so ein bisschen mal irgendwo so rausgehört, ne? Da könnte was kommen. Ich meine, uns war allen schon irgendwie so ein bisschen klar nach der Änderung des Bundesweitgesetzes, was ja dann zum Glück nicht so negativ ausgefallen ist, weil es ja dann eben an der Koalition mit zerbrochen ist. Da haben wir dann schon gehört, so ja, da könnte dann vielleicht von den Ländern mal was kommen. Aber wir haben eigentlich gedacht, das hatte sich erledigt, ne? Und wir hatten zudem auch vor ein paar Wochen tatsächlich erst eine schöne Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen in Hagen, ne, wo Flo, Heiko und ich auch alle waren und tolle Gespräche mit Mitarbeitern vom Forst und anderen Verbänden und Vereinen geführt haben, schöne Präsentationen gemacht haben, schönen Austausch. Und da war der Vibe eigentlich so ganz gut. Und da war das jetzt schon eher so wie so ein Schlag in die Magengrube, ne? Also E-Mail so, hallo, ab heute startet die Verbändeanhörung, hier ist der Entwurf, jetzt nehmt mal Stellung dazu. Also.
Ja, das ist krass. Wie kommt es überhaupt dazu, dass ein neues Landesforstgesetz kommt? Also wer schiebt sowas an? Es gibt ja eins, das funktioniert ja irgendwo auch. Und dann muss ja irgendeiner auf die Idee kommen, wir brauchen Neues. Was ist denn da, ausschlaggebend?
Meistens die Parteien, die da eine stärkere Lobby haben, ne, als die Mountainbiker. Also das kann dann doch schon meistens so aus der Ecke, vielleicht Jagd, vielleicht Forstwirtschaft, vielleicht Naturschutz, ne, aber man liest so in den Kommentaren zum Gesetz, da wird ja auch davon gesprochen, dass das jetzt unbedingt dringend gebraucht ist, weil ja E-Bike-Boom hier und E-Bike-Boom da, ne, und überall nur noch E-Biker und alles hier wird überrannt im Wald und so hört sich das dann immer an, ne. Da denkt man sich auch so, ja, Corona ist ja eigentlich längst vorbei, man weiß, die E-Bike-Verkaufszahlen, gerade im E-Mountainbike-Bereich auch, ja, die sind zwar hoch, aber die gehen halt auch seit 3 Jahren wieder runter, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ins Utopische abdriftet, ne? Also ich weiß nicht, was die da immer dann für Eindrücke haben, aber die scheinen irgendwie anders zu sein als die Eindrücke, die wir so haben.
Ja, also wenn ich mal ganz selbstkritisch bin, dann denke ich schon, dass wir deutlich mehr Fahrradfahrer im Wald haben als vor Corona. Also deutlich. Das kann man eigentlich nicht
Definitiv.
kleinreden. Also ich finde, da muss der Mountainbiker auch immer mal ein bisschen ehrlich zu sich selber sein. Wir sagen immer, ja, wir machen ja gar nichts. Und wenn der Harvester durch den Wald fährt, ist alles viel schlimmer. Aber mit der Argumentationskette kommt man ja irgendwie auch nicht weit, ne?
Nee, da kommt man nicht weiter, genau. Ja.
Aber wenn ich jetzt, habe ich jetzt schon so
Ja.
rausgehört, also das Landesforstgesetz ist tatsächlich, das Neue ist so entstanden, um explizit das Mountainbiken ein bisschen einzudämmen. Also das ist da der ausschlaggebende
Ja,
Punkt.
man kann das durchaus rauslesen. Ja, kann man durchaus rauslesen bei der Argumentation, warum jetzt die Formulierung zum Radfahren explizit geändert wird, ne? Also vorher war es ja einfach ganz, ganz klassisch auf Straßen und Wegen, ne? Jetzt haben wir halt da einfach wirklich mit Zustimmung des Waldbesitzers und der Forstbehörde oder auf gekennzeichneten Trails und dann halt wirklich diese Änderung von Straßen und Wege auf Fahrwege, ne? Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr krasse Einschränkung und wenn man sich mal überlegt, was Fahrwege sind, da bleibt halt nicht mehr viel übrig, ne? Außer offizielle Trails und 3,5 Meter breite Forststraßen.
Ja, genau, ich habe den Entwurf auch überlesen. Das klingt so, als wären da also nicht mal grobe Forstwege gemeint, sondern wirklich Wege, die man mit einem theoretischen PKW befahren kann. Also jetzt eine
Ja,
klassische
richtig.
Rückegasse, die eh schon komplett im Arsch ist, die wäre schon auch für Mountainbiker eigentlich nicht mehr fahrbar.
Ja, richtig, genau. Und schmale Wege ja natürlich dann überhaupt gar nicht, ne? Also ja, mit diesen 3,5 Meter PKW oder meistens werden im Wald ja zur Forstarbeit eher LKWs oder Harvester eingesetzt und da kann man schon von den 3,5 vielleicht sogar bis 4 Meter ausgehen, ne?
Ja, das ist wild. Das ist wirklich ein harter Einschnitt. Ich meine, gut finde ich ja, dass auf offiziellen MTB-Trails das Fahren erlaubt sein soll. Geil wäre nur, wenn es welche gäbe.
Ja,
Also,
das ist dann genau der Punkt, ne?
ja.
Da muss es ja dann erstmal welche geben und da sind natürlich die Hürden gefühlt auch immer höher, ne? Dass man offizielle, legale, genehmigte Mountainbike-Trails bekommt, ne? Das ist ja auch schon immer ein, naja, ich nehme das Wort nicht so gerne in den Mund, aber ja schon auch immer ein Kampf, ne? Den man ja dann auch erstmal zu Ende führen muss, bis man dann so einen Mountainbike-Trail hat. Das kann ja dann durchaus auch mal ein paar Jahre dauern, ne?
Ja, oder Jahrzehnte. Also hier in der Region, wo ich
Oder
bin,
Jahrzehnte, genau.
also hier wird seit wirklich Jahrzehnten gekämpft. Es gibt jetzt zwei legale Trails hier und die sind jetzt beide auch nicht der Rede wert. Die kannst du auch nicht miteinander verbinden. Das ist schon wirklich ein bisschen Trauerspiel. Ja, wenn wir überlegen, wie sind wir in die Situation eigentlich gekommen? Ich glaube, das großes Problem ist ja immer, also meiner Meinung nach, und die deckt sich eigentlich mit vielen anderen auch, dass wir einfach ja durch Corona und E-Bikes sind wir unheimlich viele geworden und wir sind schlecht bis gar nicht organisiert. Und ganz viele haben auch gar keinen Plan davon, was wir im Wald dürfen und was wir nicht dürfen und klappen ihre Handys auf, wo es Apps gibt wie Komoot, Strava und Co. Und da sind Wege eingezeichnet mit Mountainbike-Symbol und da steht, boah, toller Trail, hier kannst du richtig knallen lassen. Und dann denken hier alle immer, ja, das ist ja alles offiziell, hier kann ich Fahrrad fahren. Ich glaube, da fängt das Problem eigentlich an.
Ja, also wir haben natürlich, um mal zurückzukommen auf Corona, also erstmal möchte ich ganz grundsätzlich sagen, ist es doch eigentlich geil, dass mehr Leute mit dem Rad da draußen im Wald unterwegs sind. Ich meine, da sind wir uns alle einig, das ist die schönste Sache der Welt, ja, und macht einfach mega Bock. Die Leute sind draußen an der frischen Luft im Wald, lernen auch was von der Natur kennen und bewegen sich noch. Und das sollte man doch eigentlich fördern und nicht einschränken. Und wenn man sich dann aber, und das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, klar sehen wir, da draußen sind mehr Leute mit dem Mountainbike im Wald unterwegs, die wir wahrnehmen, auch mit E-Bikes. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die meisten Menschen, die ein E-Bike kaufen, damit ja wirklich auf den, also nicht unbedingt auf den schmalen Wegen auf Trails unterwegs sind, sondern wirklich auf breiten Straßen. Die machen dann da ihre Genusstour. Und die Bubble der Mountainbiker, die ist eigentlich, also die Leute, die sich wirklich als Mountainbiker bezeichnen und das auch als Lifestyle leben, die ist tatsächlich auch durch Corona gar nicht so krass viel gewachsen, ne? Das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Also da gibt es ja auch Zahlen und Befragungen vom Allensbach-Institut. Und das ist gar nicht so viel, wie wir immer meinen. Aber man sieht halt, der Trend zum Zweit- oder Drittrad, der steigt halt an. Ne? Also ich habe mir jetzt auch als Drittrad noch einen Light-E-MTB zugelegt, weil das halt klar einfach irgendwelche Vorteile hat, die auf der Hand liegen, ne? Ganz klar mit Feierabendrunde und so weiter, ne? Aber natürlich, es gibt auch Leute, die nicht sozialisiert sind mit dem Mountainbiken, die sich jetzt als erstes Rad ein E-Bike gekauft haben. Und das sind dann natürlich die, die dann nicht so wirklich abgeholt werden. Und so wie du dann halt auch gesagt hast, es ist einfach nicht gang und gäbe im Mountainbiken, sich zu organisieren, ne? Sich im Verein anzuschließen. Ich kann einfach wie beim Joggen, ne? Mein Rad kaufen und dann zack, fahre ich in den Wald und fahre los und mache meine Komoot-App oder Strava auf und schaue einfach, was schaut gut aus, was will ich fahren. Und viele Leute beschäftigen sich auch dann nicht damit, ne? So wie du sagst, wir haben Trail Rules, man muss sich einfach rücksichtsvoll verhalten gegenüber anderen Menschen und der Natur. Viele wissen nicht, es gibt ein Gesetz, gibt ein Landeswaldgesetz, ein Landesnaturschutzgesetz oder auch die ein oder andere Naturschutzgebietsverordnung, ne, wo man dann halt auch mal schnell in die Falle tappt, sage ich mal, ne, wenn man da nicht weiß, was da draußen so los ist.
Ja, absolut. Also das ist, finde ich auch total gefährlich, dass einfach, ich habe es schon oft mal erzählt in anderen Podcasts, wir haben mal im Wald eine Truppe getroffen, die ist ein Trail runtergehämmert, die haben wir angesprochen, dass das vielleicht jetzt in dem Stil, wie die es betreiben, nicht optimal ist hier. Und dann haben die gesagt, ja, aber es ist ein super, super Bikepark hier, also kann man toll fahren. Und wir sind, das ist kein Bikepark, das ist ein Stadtwald. Aber die waren, also die waren so wirklich so frisch dazugekommen in die Community und die waren wirklich der Meinung, alles, was in dieser App jetzt steht an Trails, das ist doch offiziell, das ist ja ein Bikepark hier. Und dann denke ich mir, das ist ja, kann ja kein Einzelfall sein. Also wenn wir die so zufällig im Wald treffen, die gibt es halt überall. Und ich stelle mir immer die Frage, wie holen wir die Leute ab, wie holen wir die irgendwie ins Boot? Ich hatte auch schon mal die Überlegung, eigentlich müsste es ja viel früher anfangen, dass vielleicht die Industrie mal von sich selbst auf die Idee kommt, an jedes Fahrrad, was im Laden steht, einen Zettel dran zu machen, wo man schon die Leute sensibilisiert. Oder vielleicht so eine Art Pflichtmitgliedschaft in einem Verein oder von mir aus auch gerne in der DIMP, weil ich glaube, ihr seid einfach der größte Verein und Verband in Deutschland mit der meisten politischen Schlagkraft. Und auch wenn der eine oder andere jetzt vielleicht sagt, ja, die Arbeit der DIMP kenne ich nicht, will ich nicht, finde ich vielleicht auch doof, keine Ahnung, kann man eigentlich nicht doof finden. Aber ich glaube, wir brauchen einfach ein Gewicht. Also wir brauchen zahlenmäßig ein Gewicht vor der Politik, dass die checken, ey, das sind ja echt richtig viele. Und letztendlich, wir merken es hier im lokalen Wäldern, wir haben so ein bisschen eine Organisation jetzt aufgebaut hier. Und wenn wir da mit den Kommunalpolitikern sprechen, die denken ja auch in Wählerstimmen. Also ist ja ganz klar, die wollen ja auch die Leute glücklich machen, die hier leben und hier Fahrrad fahren. Und da ist die DIMP ja eigentlich ein super Ansprechpartner. Also es klingt jetzt hier wie so eine DIMP-Werbeveranstaltung. Nein, ihr habt mir nichts bezahlt für diesen Podcast. Ich mache mir wirklich schon lange Sorgen, wie das so weitergeht im Wald. Und in meinen Augen ist das einer der wenigen Wege, dass wir einfach uns organisieren. Also dass wir
Ja.
die Größe, die wir haben, weil die haben wir. Wir sind unwahrscheinlich viele Radfahrer, aber das weiß die Politik nicht. Und kein Politiker setzt sich ja hin und sagt, ach, für wen machen wir denn heute mal was? Lass mal überlegen. Ach, da gibt es, glaube ich, viele Radfahrer, das machen wir jetzt mal. Nee, die machen es genau umgekehrt. Die machen
Ja.
nämlich Politik für die Leute, die da an die Tür klopfen. Und das sind momentan halt die Forstverbände, die Waldnutzer, die Waldeigentümer. Die klopfen da an die Tür und wir nicht. Und
Genau, das ist genau das, was ich sagen wollte. Du sprichst mir da total aus der Seele gerade, weil Waldbesitzende, Jäger, Naturschutz, die haben das schon seit Jahrzehnten verstanden, ne? Dass es eine starke Lobby braucht, um in der Politik gehört zu werden. Und eine Interessenvertretung, eine Lobby, die für die Interessen der Mountainbiker und Mountainbikerinnen einsteht vor genau der Politik, sei es jetzt auf Bundesebene, auf Länderebene oder auch auf regionaler Ebene, ist einfach so wahnsinnig wichtig, weil alle anderen einfach so viel krass mehr wahrgenommen werden, Ja, und das ist einfach eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte, die eigentlich jeder, der einen Mountainbike oder auch ein Gravel besitzt, verstehen sollte, dass ohne die DIMP, und wir werden jetzt dieses Jahr 35 Jahre, wäre mit Sicherheit die Situation nicht so gut, wie sie heute ist. Sie wird, klar, jetzt haben wir eine Verschlechterung in NRW, es wird immer wieder versucht, ne? Aber wir haben so viele Sachen schon verhindert oder ins Positive geschafft, umzuwenden. Das kriegt ja der normale Mountainbiker da draußen gar nicht mit, weil das ist ja die Arbeit, die so im Hintergrund passiert. Und man kann eigentlich sagen, wenn wir unsere Arbeit gut machen, dann kriegt ihr das da draußen gar nicht mit. Ihr könnt einfach weiter geil Mountainbiken gehen, ne?
Ja.
Und das ist halt auch super schwierig, das irgendwie zu transportieren, ne? Also wir haben jetzt schon ein bisschen mehr angefangen auf Social Media zu machen. Das sieht man, glaube ich, auch, unsere Followerzahlen und sind stark nach oben gegangen und der Content wird hoffentlich auch immer sichtbarer und wir sind auch froh, ne, jetzt heute so mit dir zu reden oder dann mal mit anderen Menschen, die einfach eine hohe, hohe Reichweite haben, weil das muss einfach spread the word, das muss einfach jeder wissen, jeder verstehen, das ist nicht selbstverständlich, ne? Dass wir da draußen Mountainbiken gehen können und
Nee.
ja.
Nee, das ist absolut nicht selbstverständlich. Und ich muss auch, wir haben jetzt hier, bin ich wieder bei uns hier lokal, wir hatten jetzt gerade so eine Infoveranstaltung gemacht für unseren lokalen Stadtwald, was da so passiert, was die letzten Monate erreicht wurde von unserer kleinen MTB-Initiative, die sich hier darum bemüht, dass die paar Trails, die es gibt, vielleicht erhalten bleiben oder wenn sie, wie es so aussieht, zugemacht werden sollen, dass wir woanders was machen dürfen. So, da wollten wir die Community so ein bisschen abholen. Was machen wir? Und hatten, wie gesagt, so eine Infoveranstaltung. Und es kamen an dem Tag 10 Mountainbiker vorbei, die sich das angeschaut haben. Und es ist, wenn du überlegst, wie viele hier jeden Tag durch den Wald knallen, dann weiß ich nicht, erreichen wir die einfach nicht? Oder sind sie wirklich alle so ignorant? Oder interessiert sie einfach nicht? Ich fahre ja durch den Wald. Und das ist auch ein bisschen, was man jetzt gerade, wo das neue Landesforstgesetz rauskam, auf Social Media liest. Also MTB News und so, alle haben es ja schon gepostet. Und man sieht ja die Kommentare drunter, bei ganz vielen schreiben, ja, dann fahren wir halt illegal weiter. Und ah, die sollen mich erstmal kriegen auf meinem E-Bike. Ich habe einen DJI Avionox mit 150 Newtonmeter, mich kriegen die eh nicht. Und also das ist doch komplett der falsche Ansatz, oder?
Ja, das ist so ein bisschen dieses, ich habe kein oder wenig Interesse daran, mitzugestalten, sondern ich will einfach nur konsumieren,
Exakt.
ne? Also
Und
nach
nichts
mir
für
die
tun.
Sinnflut. Und das
Nichts für
ist,
tun. Ja.
ja, und das muss einem einfach klar sein, ne? Ich versuche jetzt mal was Positives reinzubringen, ne? Also ich war ja jetzt letztes Wochenende auf der Eröffnung von den Powerlines in Nürnberg. Weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast auf
Ja.
Social Media,
Ja,
der neue Bikepark
es sah super
am
aus.
Schmausenburg in Nürnberg, ne?
Ja.
Und ja, wir haben halt gedacht, wir machen da, ne, mit Politik so eine Eröffnung mit der lokalen DIMP-IG. Und ja, klar, die IG hat sich da auch Gedanken gemacht, ganz viel und schön ein paar Stände auch von lokalen Händlern und Infostand und fränkische Bratwürste und was weiß ich, ne? Und dann haben die uns einfach überrannt, ne? Also das waren sicherlich 800, 900 Leute, die da unterwegs waren und aufgeschlagen sind. Und da muss man halt auch mal ganz klar sagen, ohne die DIMP, ohne die DIMP-IG, ohne Leute, die ihr Ehrenamt, da wo das Herz fürs Mountainbiken im Ehrenamt brennt, die sagen, ich will mitgestalten, ich will mitbestimmen, ich will mein Angebot, das, was ich da vor der Haustür habe, da will ich mit dran entwickeln, da will ich mit dran bauen, da will ich pflegen, da will ich erhalten, da will ich was für tun. Das war so geil zu sehen und da war auch wirklich, da kamen die Leute auf uns zu und haben gesagt, boah, das ist so toll, was die Stadt hier gemacht hat. Danke, dass ihr da der Stadt geholfen habt, so ein tolles Angebot zu entwickeln. Und da erlebe ich das auch immer wieder, dass es funktioniert, dass es funktionieren kann, so eine Gemeinschaft zu gestalten, so eine Zugehörigkeit, so eine Mitverantwortung zu generieren. und ein Verständnis dafür zu schaffen. Aber ich habe auch den Eindruck, das muss einfach manchmal einem um die Ohren fliegen, ne? Das muss halt einfach irgendwie einmal knallen, bevor das den Leuten dann irgendwie richtig bewusst wird, ne? Und nur wenn deine eigenen Trails vor der Haustür mal abgerissen werden, ne? Und du auf einmal nichts mehr hast, da wird dir dann auf einmal irgendwie klar, ne? Oder jetzt so eine Forstgesetzänderung, puh, das ist nicht alles so easy peasy und selbstverständlich, ne? Wie mir das manchmal vorkommt. Und ich glaube, das ist Aufgabe von uns allen, ne? Von dir und mir, nicht nur von der DIMP oder von Vereinen. Spread the word ist wirklich so wichtig. Bei jeder Gelegenheit drüber reden, ohne Interessenvertretung, ohne Leute, die sich da draußen engagieren und auf gut Deutsch den Arsch aufreißen für Mountainbike-Trails und freien Zugang, funktioniert es halt einfach nicht.
Nee, also da bin ich auch überzeugt. Und wie gesagt, ich bin halt immer nur ein bisschen entsetzt, wie vielen Leuten das dann offensichtlich egal ist, die dann auch so mit diesen Argumenten kommen, ja, was sollen die denn machen? Wir fahren ja weiter, was sollen die denn machen? Und dabei gibt es zig Beispiele, die ich nennen kann, wo die Behörden was gemacht haben und machen, und in den Wäldern fährt auch keiner mehr, weil die wirklich dann ruckizucki auch mal hart durchgreifen. Also werden auch Strafen verhängt und so weiter. Und das wollen die Leute irgendwie nicht wahrhaben. Die denken, das passiert nicht. Aber das kann passieren. Und das wird auch passieren. Wenn der Druck der Politik und der Behörden und der Waldeigentümer zu groß ist, dann passiert das. Also das stellen nicht schon die Leute in den Wald. Das funktioniert. Mir fiel gerade ein gutes Beispiel ein, wo man auch gesehen hat, dass einfach eine Masse an Leuten total viel bewegen kann. Hat zwar überhaupt gar nichts mit Mountainbiken zu tun, war aber auch eine komplett unorganisierte Geschichte. Vielleicht erinnerst du dich, gab mal eine Bohrinsel, die Brands Bar von der Firma Shell. Kennst du die Story? Das war Anfang der 2000er Jahre. Die hatten das Ding, brauchten die nicht mehr. Haben gesagt, was machen wir? Dann versenken wir das im Ozean, easy mit der Entsorgung, einfach runter damit. Und es ging dann durch irgendeinen blöden Zufall, kam das in die Presse und die Leute fanden das irgendwie doof. Und dann kamen so erste kleinere Proteste vom Shell-Headquarter und so, und es hat die aber nicht gejuckt, ja, wir können doch das Ding versenken. Und der Protest wurde immer stärker, bis die Leute einfach alle nicht mehr bei Shell getankt haben. Also nicht alle, aber viele haben nicht mehr bei Shell getankt. Und dann ist der Konzern eingelenkt, weil es einfach so eine unfassbare Menge an Menschen war, die auf einmal angepisst haben. Und wir Mountainbiker, wir sind diese unfassbare Menge. Wir kriegen es nur, wie gesagt, nicht hin, uns zu organisieren.
Ja, also ich glaube, die Organisation wird schon immer besser. Also man sieht ja schon, es gründen sich immer mehr Mountainbike-Vereine oder Initiativen, die sich dann schon an den bestehenden Verein anschließen. Aber wenn man mal überlegt, ne, ich meine, du und ich, wir wissen das, es gibt mehr Mountainbiker als aktive Fußballer, ne? Aber egal, wo du diesen, ich sage ja schon fast hier, Spruch bringst, ne, gibt immer wieder Leute, die sagen, was? Wirklich? Ne? Ach, das ist ja krass, das wusste ich gar nicht. Und jetzt sind ja aber die 4 Millionen nur die, die angeben, regelmäßig Mountainbike zu fahren, ne? Eigentlich sind es ja 12 Millionen, die irgendwie ein Mountainbike ab und zu dann halt auch mal ausfahren oder so, ne? Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wir beim DIMP, wir haben aktuell so um die 160.000 Mitglieder, ne? Ungefähr 250 Vereine sind bei uns Mitglied, aber es sind halt nur um die 11.000 Einzelmitglieder, ne? Die eine Mitgliedschaft bei uns haben. Also wie viel krass Potenzial ist denn da nach oben, ne? Nur das Problem ist halt, wir sind halt ein rein mitgliedergetragener Verband. Das heißt, also mein Job jetzt zum Beispiel in der Fachberatung oder auch Heiko oder Flo, ne, wir sind fest angestellt auf 40 Stunden. Wir werden halt komplett von Mitgliedsbeiträgen bezahlt, ne? Aber wir machen halt ganz Deutschland, ne? Und unsere Arbeitszeit ist ja irgendwo auch mal begrenzt. Ich glaube, für die Kapazität, die wir aktuell haben, machen wir schon einen richtig, richtig geilen Job. Aber es reicht halt nicht, 3 Leute in ganz Deutschland für 4 Millionen Mountainbiker, wenn halt davon nur 11.000 Mitglied sind, können wir uns halt auch leider nicht mehr Festangestellte leisten, ne? Muss man halt auch einfach mal so sagen.
Absolut.
Und die Kapazitäten sind begrenzt, ne? Und Jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung, wenn ich darf, ne? Also
Darfst du? Also ich bin
45,
voll dafür.
45 Euro im Jahr
Wollte ich gerade
kostet halt
fragen, was kostet die
aktuell
Mitgliedschaft
eine
nochmal?
Mitgliedschaft, ne?
Ich bin zwar Mitglied.
45 Euro weniger als ein Reifen. Weniger
Ja.
als ein Reifen, ja.
Hallo, das sind gerade mal zwei
Und da ist
Monate
sogar noch
Amazon
eine.
Prime-Abo, das wird ja wohl jeder schaffen.
Ja, richtig, ne? Also, und da ist sogar mittlerweile eine Versicherung dabei, also eine Unfall, eine Haftpflicht, wenn dir mit dem Rad irgendwas passiert, du gerettet oder geborgen werden musst, ne? Das ist alles mit dabei. Und ich denke, wir sollten mehr so in die Richtung gehen. Es geht gar nicht darum, beim DIMP als Verein oder Verband Mitglied zu sein, wie in einem Sportverein. Ich muss da jetzt nichts Besonderes für tun. Ich muss da nicht irgendwie regelmäßig zum Training, ich muss da nicht zu irgendwelchen Sitzungen oder was weiß ich, ne? Sondern es ist einfach wie eine Unterstützung, wie eine Spende dafür, dass wir die Interessen der Mountainbiker in Deutschland vertreten, wo es notwendig ist. Und ich finde, jeder, der ein Mountainbike hat, also leisten kann sich das doch, außer man ist jetzt wirklich in großer finanzieller Not, ne? Und in einer Sondersituation, finde ich, ist das schon was man machen kann, damit man da draußen gute Möglichkeiten zum Mountainbiken hat und am besten noch vor der eigenen Haustür, ne? Und nicht immer ins Auto sitzen muss.
Ja, also ich habe das gerade mal grob überschlagen. Ich hatte sogar Mathe im Abi, das sind so 4 € im Monat. Das müsste wirklich, also nicht mal 4 € im Monat, das müsste jeder schaffen. Also das müsste wirklich jeder schaffen. Und das ist, wie gesagt, man unterstützt ja die ganze Community und man unterstützt sich selber damit. Also ich sehe es als total wichtig an. Auch die lokalen Vereine, die sehe ich auch als genauso wichtig an. Also ich bin Mitglied in zwei Vereinen, hier im VfG Düsseldorf und bei den Wuppertrails. Und ich bin Mitglied in der DIMP. Also quasi bin ich dreimal Mitglied in der DIMP, weil ich das einfach ultra wichtig finde. Und ich sehe auch an Stellen, wenn das Engagement stimmt und die Leute motiviert sind und auch zahlenmäßig eine größere Gruppe zusammenkommt, dann geht auch was. Also hier unser Düsseldorfer Verein, der ist noch nicht alt und der ist echt groß mittlerweile. Und was die schon bewegt haben, die haben neulich von der Stadt einen hohen sechsstelligen Betrag auf ihr Konto überwiesen bekommen, um einen Trailpark zu bauen. Also es geht. Wenn man will, geht das. Und oder Hagen, du hast gerade gesagt, du warst in Hagen und da waren so positive Vibes. Hagen ist nicht weit von mir weg. Wir fahren da auch häufig mit dem Mountainbike. Und man muss schon sagen, Hagen ist schon eine eher der hässlichen Städte hier in der Gegend. Aber die Stadtverwaltung hat erkannt mittlerweile, was für ein Potenzial sie vor der Tür an Mountainbike-Trails haben. Und man merkt auch, dass die Wirtschaftsförderung in Hagen das auch versucht zu nutzen, ja, indem sie dadurch Hagen wieder attraktiv machen. Sagen, ey, wir haben eigentlich nicht so viel richtig Geiles, aber wir haben geile Trails. So. Und das kann auch ein Wirtschaftsstandort sein für eine Stadt. Ja.
Definitiv sieht man ja zum Beispiel auch, was ein ganz gutes Beispiel, Bikeland Eberbach. Ne?
Ja.
Da hat jetzt auch schon die ein oder andere Firma aus der Industrie verstanden, dass es vielleicht ganz geil ist, ne? Sich da anzusiedeln, weil man einfach richtig coole Bike-Trails vor der Tür hat. Ne? Und
Absolut.
ja.
Oder nimm ruhig die klassischen Urlaubsdestinationen, ich sag mal Sölden oder Saalbach, Hinterglemm oder von mir aus auch Finale. Sölden und Saalbach, das war früher im Sommer komplett tote Hose. Da waren die Rollos unten und da floss kein Euro. Da kamen vielleicht 5 Leute zum Wandern und auch das war eher so ein Ausnahmefall. Und mittlerweile ist das Mountainbiken da einfach voll der tragende Faktor. Oder Finale Ligure, jeder kennt das vermutlich. Das war vor 30 Jahren, lagen da im Sommer die Italiener am Strand und that's it. Und mittlerweile ist das Hinterland ja so touristisch erschlossen. Also es gibt Airbnbs an jeder Ecke, jedes Dorf hat zwei Pizzerien und überall ist was los und das sind nur die Biker schuld in Anführungsstrichen, ne? Und da funktioniert das dann auch mit den Trails und da stört sich auch keiner. Da wirst du eher noch gefeiert als Mountainbiker, wenn du dich benimmst, ne? Gibt natürlich auch die Knallköppe, die falsch rum durch die Einbahnstraße fahren oder durch die Fußgängerzone dann zu ihrem Aperitivo. Das geht natürlich nicht, aber das geht ja nie eigentlich.
Ja, also ich sehe das auch. Ich berate zum Beispiel den Regionalverband Thüringer Wald zur Entwicklung eines Mountainbike-Konzepts. Und das ist ja auch eine ganz traditionelle Wanderregion, ne? So mit dem Rennsteig und so. Und die haben jetzt auch eine ganz tolle Mitarbeiterin seit ein paar Jahren im Bereich Aktivtourismus, die auch selber Mountainbike fährt. Und da darf ich so ein bisschen in diese auch, ich sag mal, Regionalentwicklung, touristische Entwicklung schauen. Und was ich da so toll finde, die haben es einfach verstanden zu sagen, wir entwickeln das Bottom-up. Wir machen was für die lokalen Mountainbiker, wir holen die Community da mit rein, wir fragen, was wünschen sich die Leute denn? Und dann entwickeln wir das gemeinsam mit der Community und stellen es dann ins touristische Schaufenster. Aber so haben alle was davon, ne? Also man stülpt es quasi nicht einfach der Bevölkerung so über, sondern man entwickelt es zusammen mit der Bevölkerung, mit der lokalen Mountainbike Community, hat dann tolle Trailpaten, ne, wie Nina Hoffmann oder Raffaella Richter, die sich dann vor Ort auch kümmern, aber auch andere aus tollen Vereinen, Batabats und solchen Sachen. Das ist wirklich eine tolle Entwicklung. Und im Finale war es ja so ähnlich, da ging es ja auch bottom-up los, ne? Da waren das auch lokale Mountainbiker und dann hat man irgendwie entdeckt, so, ah ja, das, was die einheimischen Mountainbiker geil finden, das finden ja die
Die Touris,
Gäste,
ja.
die Mountainbiker, die Touris, die Touri-Mountainbiker auch gut und kommen dann gerne, ne? Und von daher ist es schon eine richtig tolle Sache, dann auch eine Region wieder ein bisschen zu beleben. Und ich glaube, das haben auch immer viele noch nicht so verstanden, ne? Dass bei den meisten Mountainbikern ja schon das Geld jetzt, ich will jetzt nicht sagen locker sitzt, aber man schon mal das ein oder andere Eischen kauft, ne, oder eine Pizza oder mal Teile fürs Bike, wenn mal was kaputt geht oder so, ne, oder wenn das Angebot richtig gut ist, bleibe ich auch gerne mal 2, 3 Tage, ne, und lass dann ein bisschen Geld da. Da ist auf jeden Fall schon Potenzial da, da auch Regionen mitzuentwickeln, aber ich finde, es muss schon immer mit der gemeinsamen Community sein. Und da macht man alles richtig, wenn man sagt, wenn ich was für die Einheimischen mache, für die Naherholung und es dann noch touristisch mit vermarkte, boah, das ist doch eine richtige Win-Win-Situation.
Ja, genau. Und dafür braucht man, wie wir schon 100 Mal gesagt haben, das Argument, wir sind relativ viele. Oder du brauchst Entscheider, die da oben sitzen, die selber auch Bock haben auf Mountainbiken. Also das, was ich auch gerade so ein bisschen beobachte, dass so, ich sag mal, diese ganz alten Herrschaften, die noch so sehr verkrustet denken, die natürlich auch in ihrer eigenen Bubble sind, ich will das gar nicht werten, die den Mountainbiken super kritisch gegenüberstehen, die sagen, im Wald gehst du spazieren mit dem Dackel. Und sonst besser gar nicht, aber der auch an der Leine, dass die uns ja so langsam, sag ich mal, aus dem Dienstleben ausscheiden und jüngere nachkommen. Und das kann man an vielen Regionen, glaube ich, sehen. Ich war gerade in Freiburg beim Bike Festival. Ich weiß nicht, warst du auch da? Ja,
Ja,
ne? Ja, genau. Ich
nein,
glaube,
leider nicht, leider
nee?
nicht.
Egal. Auf jeden Fall, da gab es einen Community Ride vom Verein und der Bike-Verein in Freiburg ist ja der drittgrößte in der Stadt. Das finde ich schon gewaltig. Und der Community Ride abends, da waren irgendwie 80, 90 Biker unterwegs und vorneweg fuhr der Bürgermeister. Und das ist halt geil, ne? Wenn die Leute in
Ja.
der Politik halt auch selber so einen Bock auf den Sport haben, dann bewegt sich was. Und wenn man die Leute nicht hat, dann muss man die anders überzeugen. Und die überzeugt man, indem man einfach eine coole Community ist und sich sichtbar zeigt und vor allem auch greifbar zeigt.
Greifbar, das ist nämlich das Ausschlaggebende. Man muss sich schon als kompetenter, erreichbarer, greifbarer Ansprechpartner zeigen. Sich jetzt einfach nur dahinzustellen und zu sagen, ich vertrete jetzt die Interessen der Mountainbiker und das ist meine Meinung und deine, die interessiert mich nicht. Ich fahre einfach weiter durch den Wald, so wie ich will. Ne? Das funktioniert halt nicht. Und da will ich mein Stichwort mit reinbringen und das ist das Stichwort Perspektivwechsel.
Absolut,
Ne?
ja.
Das ist so wichtig, offen zu sein und nicht nur zu sagen, ey, ich als Mountainbiker, ich habe meine Rechte und ne, die setze ich durch. Nein, ich meine, wir sind doch alle nicht nur auf dem Rad unterwegs. Wir gehen selber mal spazieren mit dem Hund oder mit einem Kinderwagen oder gehen mal joggen, ne? Oder viele Förster fahren Mountainbike und dieser Perspektivwechsel, der ist einfach so wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das ist aber was in der heutigen Gesellschaft tatsächlich grundsätzlich ein bisschen leidet, ne? Jeder tendiert schon eher so mehr auf sich zu gucken. Und das finde ich, das ist auch ein Wert, der mir selber so ganz wichtig ist, ne? Dass ich auch einem Jäger mal zuhöre, was hat denn der für Bauchschmerzen, wenn jetzt in seinem Wald mehr Mountainbiker unterwegs sind, ne? Macht für den die Jagd das vielleicht wirklich schwerer, ne? Oder was hat denn der Forstrevierleiter für Schwierigkeiten? Ja, dem sitzt halt die Zentrale in Bayern jetzt zum Beispiel in Regensburg im Nacken mit den Juristen, die da ihre Bedenken haben, ne? Oder Waldumbau wird auch immer schwieriger zu Zeiten des Klimawandels. Aber wenn man sich mal zusammensetzt und darüber redet, was sind deine Sorgen, was sind meine Sorgen, und dann wirklich sagt, komm, lass uns gemeinsam an der Lösung arbeiten. Aber dafür ist halt ein gewisses Maß an Offenheit, Intelligenz und ein gewisses Maß auch an Wissen tatsächlich notwendig, ne? Und ich kann jetzt auch nicht mit jemandem aus der Politik oder jemandem vom Forst oder vom Naturschutz reden, wenn ich nicht weiß, was dem seine berechtigten Belange, oh, ist jetzt so ein hochpolitisches Wort, ne? Aber was dem seine berechtigten Belange eigentlich sind.
Ja.
Es gibt Rechte des Naturschutzes. Der Naturschutz hat wichtige Aufgaben. Es gibt
Absolut.
Pflichten der Forstwirtschaft. Und das muss ich anerkennen. Ja, und wenn ich das anerkenne und das auch zeige, dann erkennt die Gegenseite auch die Bedürfnisse der Mountainbiker an. Und oh, wir haben da so einen tollen Förster im Würmtal oder Forstrevierleiter, dem Würmtal Trails bei Starnberg. Unser lieber Emil Hudler, also der macht so einen tollen Job für uns, nee, muss ich jetzt einfach mal sagen. Weil das, was so wichtig ist, ist gute Beispiele zu schaffen, ne? So
Ja.
Leuchtturmprojekte. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir gut bei helfen können. Und wenn wir mehr von diesen guten Beispielen schaffen, mit gutem Beispiel vorangehen, dann trauen sich auch mehr, diesem guten Beispiel zu folgen. Ja.
Genau. Genau, und wenn Leute am Werk sind, die auch ein bisschen Resthirn noch bei sich haben und nicht nur durch den Wald knallen wollen, dann findet man Lösungen. Ich war kürzlich in der Eifel und da ist ja Radfahren auch ein ganz schwieriges Thema, ist ja auch Naturpark und darfst du eigentlich nicht. Aber natürlich gibt es eine lokale Szene, die haben auch ihre Trails und so. Und mir fiel ein, so von ganz früher, ich sage hier, Tom, da gibt es auch so einen Trail zwischen zwei so Felsen durch, total schön. Da würde ich gerne mal hin, lass uns den mal fahren. Und da sagt er, nee. Also da sind so viele Wanderer immer und so und wir haben jetzt hier unter unserer Bike-Community gesagt, den fahren wir nicht mehr, das ist, um da Konflikte zu vermeiden. Und dann denke ich mir, jo, cool, so muss eine Community funktionieren, ne? Dass sie selbst auch merken, ey, da ist vielleicht nicht so erwünscht, da kann man es machen. Das ist ja schon mal ein Ansatz, dass die von selber auf die Idee kommen, irgendwelche Trails vielleicht auch zu meiden. Und ein anderes Beispiel, auch
Ja.
noch, was ich auch noch anbringen möchte, wir haben auch wieder hier in der lokalen, im lokalen Wald, da hat uns die Försterin, ich glaube, die hat uns irgendwie übers Internet so rausgegoogelt und mal einen angerufen und sagte, sie sei letzten Sonntag den ganzen Tag im Wald gewesen. Also Sonntag, da hat die ja normalerweise auch frei, ne? Also sie hat sich in ihrer Freizeit den ganzen Tag in den Wald gestellt, weil die mal mit Mountainbikern sprechen wollte. Die wollte nur mal mit denen reden. Weil sie sagt, wie kriege ich euch denn? Also ich möchte doch einfach mal mit euch reden, dass wir vielleicht mal in Dialog kommen. Ne? Aber sie sagt, die drei, die sie gesehen hat, die sind abgehauen. So
Ja.
Fluchtreflex wie die Motten vorm Licht. Und ja, und genau, das ist doch auch wieder so ein Thema, wo man sagt, ey, es braucht einfach Verbandsstrukturen, auch wenn viele das altbacken und verstaubt finden, aber ohne das wird das nicht funktionieren. Gerade weil wir immer mehr werden.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade das mit der Greifbarkeit, das hatten wir jetzt vorhin schon. Also ich kann nur jeden ermutigen, in den lokalen Verein mit einzutreten oder in einen Verband wie DIMP, weil es einfach immer wichtiger wird, dass wir uns organisieren, in irgendeiner Form eine Interessenvertretung haben. Und genau das, was du jetzt gesagt hast, die Försterin hat ein Interesse und nimmt die Mountainbiker nur als nicht erreichbare, unkontrollierte Masse wahr, ne? Und dann ändert sich doch nichts. Wie soll sich denn dann die Meinung, das Bild vom Forst oder vom Naturschutz über die Mountainbiker ändern, wenn man nicht miteinander ins Gespräch kommt, ne? Ich meine, ich kann jetzt schon verstehen, dass das nicht so jedem sein Ding ist, ne, das zu machen. Aber ja, dann schaue ich halt, dass ich mich irgendeinem Verein anschließe oder einen Verein gründe. Irgendjemanden gibt's doch immer, der Lust drauf hat, irgendwie was zu reißen und dann als Ansprechpartner greifbar und verfügbar zu sein. Und dann lassen sich eigentlich fast alle Probleme oder Hürden überwinden. Und dann wirklich noch der Appell, Leute, ihr müsst das Rad nicht neu erfinden, bildlich gesprochen. Wir haben 35 Jahre Erfahrung, meldet euch bei uns. Lieber einmal zu oft angerufen als einmal zu wenig und dann drehe ich mich 10 Jahre lang im Kreis. Ich meine, wir haben jetzt im Würmtal auch wieder bewiesen oder im Rhein-Erft-Kreis da mit den Himmelsleiter-Trails. Es geht innerhalb von einem Jahr oder 1,5 Jahren. Es ist möglich. Aber ich muss halt schon auch lernen, ein bisschen strategisch zu denken, mir ein bisschen einen Plan zu machen und so, ne? Und kommt zu uns, ruft uns an, mich, und Heiko und Flo. Wir helfen, es muss sich da jetzt wirklich keiner irgendwie verkopfen oder alles selber von vorne durchdenken. Ne? Wir haben für alles irgendwelche Vorlagen, jede Situation schon mal gehabt. Ich meine, wir haben 50 Beratungen im Jahr. Also es gibt jetzt nichts, was wir noch nicht hatten. Ne? Einfach mal melden.
Ja, ja. Ja, was ich, also das merke ich aus meiner eigenen Praxis, wie ich es handhabe, auch ein super Tipp ist, auch einfach offen immer an die Leute ranzugehen. Also wenn ich im Wald einen Förster sehe oder einen Jäger, ich fahre da nicht weg von denen. Ich fahre da ganz langsam hin und versuche mit denen zu schnacken. Ja, und wenn es auch nur über das Wetter ist oder so, auch einfach zu zeigen, ey, wir Mountainbiker sind coole Typen. So, wir sind nicht die Rowdies, die die Bäume umsägen und Rampen bauen. Die gibt's leider auch, aber es ist, es sind verschwindend wenige. Ne? Das sind natürlich die, die Spuren hinterlassen. Aber es sind wenige. Und wenn wir zeigen, ey, eigentlich sind wir nette Leute, und ich bin da noch nie mit auf die Nase gefallen. Also ist nicht so, dass da einer direkt das Heft gezückt hat.
Ich auch nicht.
Meinen Namen notiert hat und ich musste 50 € Strafe zahlen oder so. Nee, das kommt immer in gute Gespräche. Neulich erst hatten wir, was heißt neulich, ist jetzt auch schon 2 Jahre her, da war ein Trail und auf einmal stand da ein Hochsitz. Der stand mehr oder weniger mitten auf dem Trail. Und dann haben wir den Jäger auch getroffen und haben mit dem geredet, weil wir haben uns schon gedacht, das findet er jetzt wahrscheinlich richtig scheiße mit dem Trail hier. Und der war extrem entspannt. Der sagte, nee, Jungs, also wenn er jetzt hier nicht noch 10 weitere baut und vor allem nicht in der Dämmerung fahrt, ja, Dämmerung oder nachts, hat er kein Problem damit. So, super.
Ja.
Also einfach nett reden mit den Leuten.
Also ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung da ist, aber du hast jetzt erzählt, du hast eigentlich keine negativen Begegnungen. Ich fahre jetzt auch schon mehr als 15 Jahre Mountainbike und habe auch noch nie eine negative Begegnung gehabt. Und irgendwie viele, mit denen ich rede, die sagen irgendwie, also bei mir sind immer alle nur freundlich, ne? Also so wie es in den Wald hineinruft, so ruft es halt auch raus. Aber das, was dann in der Presse halt zu lesen ist, oder dass sich was sich dann in der Politik hier in solchen Gesetzesänderungen niederschlägt, das sind dann halt immer die schwarzen Schafe, die, was weiß ich, 2%, 3%, die es ja aber überall anders auch gibt, ne? Im Skifahren, die Idioten, die nicht schauen und einfach runterheizen oder im Straßenverkehr, die sich an keine Geschwindigkeitsbegrenzung halten oder was weiß ich, ne? Sind ja immer diese 2-3% unbelehrbare oder Menschen, denen es egal ist. Und dafür braucht es halt dann einfach eine starke Lobby, um zu zeigen, ja, die Leute gibt's, das sind Einzelfälle, aber wir sind insgesamt so viele. Ihr könnt nicht nur, weil ein paar ihr Hirn nicht einschalten oder sagen nach mir die Sinnflut, dafür so eine große Zahl an Bürgern und Bürgerinnen beschränken in ihrem Recht auf Erholung und ihre Freizeit zu gestalten.
Ja, richtig. Und dann macht die Presse ja oft auch einen richtig schlechten Job, wenn irgendwo was Negatives mit Fahrradfahrern passiert. Dann wird das noch mit einem Downhill-Bild flankiert, mit Integralhelm und
absolut
fliegende Steine und so. Also da werden auch oft Äpfel und Birnen durcheinander geschmissen. Nee, aber ich habe also schon so oft erlebt, dass wenn du freundlich bist zu den Leuten, dann, ich bin kürzlich mit meiner Frau, sind wir Gravelbike gefahren, ist jetzt kein Mountainbike, aber du fährst ja auf ähnlichen Wegen. Und wir waren relativ zügig unterwegs, ein bisschen unübersichtliche Kurve und da war so ein älteres Ehepaar auf dem Weg, gingen aber von uns weg. Also sie sahen uns nicht kommen und meine Frau ist da voll vorbeigeprescht. Und mir war das wirklich unangenehm. Ich bin ganz langsam gefahren, habe auch gesehen, die haben sich erschreckt, die haben sich auch aufgeregt Und dann bin ich bei denen angehalten, habe gesagt, ich muss mich jetzt hier ganz offiziell entschuldigen, das war ein bisschen rasant. Und die beiden, ja, das war sehr rasant und da ging gar nicht. Und waren richtig aufgebracht. Und da habe ich gesagt, da muss ich mit meiner Frau jetzt aber gleich mal schimpfen. Und dann haben die gesagt, ach, das war eine Frau. Nee, dann finden wir das super.
Siehst du, und das ist der Grund, warum ich meinen Job so gern mache, weil mich schreit nämlich niemand an.
Na, aber was ich sagen will, ey, red mit den Menschen, selbst wenn die wütend sind, wenn du nicht ein Assi bist, meistens kriegt man alles wieder eingefangen. Also selbst eine Situation, die wirklich nicht cool war, gebe ich zu, aber die kann man reparieren. Man muss dann nicht abhauen. Ne? So, ja.
Das stimmt absolut, ja.
Ja, jetzt haben wir hier dieses Gesetz auf dem Tisch liegen. Was ist jetzt so das konkrete Vorgehen von euch und was ist so der Wunsch an uns, an die Community? Was können wir machen, um das vom Tisch zu kriegen?
Ja, also wir werden jetzt natürlich erstmal wirklich den Gesetzesentwurf und auch die Gesetzesbegründung wirklich zerfieseln quasi und schauen, was man da noch rausholen kann, rauslesen kann. Dann werden wir natürlich die Einladung zur Verbändeanhörung wahrnehmen und da eine schriftliche Stellungnahme schreiben. Dann muss man natürlich mal abwarten, wie da der weitere Gesetzgebungsverlauf sein wird. Da müssen wir uns jetzt auch erstmal schlau machen über die Zeitschiene. Das ist jetzt gerade noch ein bisschen zu frisch, da haben wir jetzt noch keine weiteren Details, aber also jeder da draußen kann sich sicher sein, wir klemmen da jetzt die volle Kapazität dahinter. Ne, also seit heute Morgen um, ich weiß nicht, 7:30 tüdelt mein Chat da schon wieder, weil Heiko und Flo da schon wieder wild hin und her tippen. Also
ich geb dir gleich
wir sind
frei.
Da schon ordentlich dahinter geklemmt. Das Wichtige ist halt einfach, die beste Unterstützung ist und unterstützt uns mit eurer Stimme, mit einer Mitgliedschaft dass wir da einen guten Job machen können. Und wir hoffen sehr, uns ist es in der Vergangenheit eigentlich fast immer gelungen, solche Verschlechterungen abzuwenden. Ich bin da ganz positiv. Das letzte war ja in Bayern, das ist dann auch so Rohrkrepierermäßig verlaufen, das Thema mit den geeigneten Wegen, ne? Ist auch nicht durchgeschlagen. Wir geben unser Bestes und hoffen, ihr unterstützt uns da draußen in der Bike-Community, damit wir da unsere volle Kapazität reinlegen können und schauen, dass das keine Schule macht. Ne? Weil wenn das einmal durchgeht, dann freut sich das nächste Bundesland. Ne?
Ja, absolut. Und was halten wir von so einer, man könnte doch mal so eine Probemitgliedschaft machen, so für 22,50 statt 45 Euro, erste Jahr, halber Preis. Ich sag dir, das zieht. Da hat mich der Tennisclub auch neulich bekommen. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren Mitglied im Tennisclub. Weil bist du einmal dabei, merkst du, wie sinnvoll das vielleicht auch sein kann. Also Tennisspielen ist ja auch sinnvoll. Vielleicht wäre das eine Idee. Da könnt ihr ja noch überlegen.
Bis also Familienmitgliedschaft gibt's. Ne? Also ja, wenn ihr mit dem ganzen Haushalt Mitglied werden wollt, ist nochmal günstiger. Und wir haben natürlich auch eine Seniorenmitgliedschaft und auch eine Jugendmitgliedschaft. Oder für Auszubildende und Studenten ist auch nochmal um einiges günstiger. Ne? Also einfach mal auf die Homepage schauen. Ich denke, da ist für jede Lebenssituation das passende Angebot dabei. Und man kriegt da auch noch was dafür. Ne? Also haben wir auch noch ein paar tolle Rabatte. Und wenn man da ein bisschen von gebraucht macht, dann kriegt man das, was man da reingesteckt hat, kriegt man das eigentlich auch übers Jahr ganz locker wieder raus an Gegenwert. Ne?
Ja, also ist wirklich mega sinnvoll, mega wichtig. Und ich hatte ja vor kurzem den Hans Reh hier im Podcast, da ging es um das Thema E-Bike. Ich weiß nicht, ob ihr den gehört habt, aber ihr wisst ja, der Hans hat ja so einen offenen Brief an die Industrie geschrieben, dass wir die E-Bikes ein bisschen zügeln müssen und so. Und sein Argument war ja, wenn wir das nicht selber machen, wenn wir die Sache nicht selber in die Hand nehmen, wird es uns irgendwann abgenommen. Und das ist ja genau das, was wir jetzt hier auch sehen. Wenn wir nicht selbst aktiv sind, es wird gemacht, von wem auch immer. Und besser ist, wenn da Interessengruppen mit im Boot sitzen. Apropos, du hast gerade gesagt, die Verbände werden angehört. Es gibt also noch mehr Verbände, die sich dazu äußern. Haben wir da noch so Jagdverband wahrscheinlich und Reiter?
Genau. Sind die denn also auch betroffen? Verband.
Sind da auch Passagen drin, die diese Verbände tangieren oder ist denen das alles jetzt Wumpe, was da passiert?
haben wir uns jetzt im Detail noch nicht angeguckt, weil wir natürlich unsere Zeit jetzt erstmal darauf investieren, ne? Was sind unsere Schlagworte, die für uns wichtig sind? Das sind dann immer Erholung, Radfahren, ne? Da beschäftigen wir uns als erstes mit. Aber grundsätzlich gibt es immer ein bisschen Anpassungen, gerade im Bereich Forstbewirtschaftung oder naturnahe Bewirtschaftung, einfach aufgrund des Klimawandels, ne, dass da immer Anpassungen vorgenommen werden. Muss ich aber jetzt ehrlich sagen, habe ich mir jetzt auch noch nicht so genau angeguckt, aber andere Verbände werden da auch immer mit angehört und es hat auch sicherlich ein Jagdverband oder ein Waldbesitzerverband was zum Thema Mountainbiken oder Radfahren zu sagen, ne? Was die dann in ihrer Stellungnahme auch unterbringen und da dann vielleicht eher so Richtung Befürwortung gehen, ne? Und an der Stelle weiß ich nicht, ob du heute jetzt schon in Social Media geschaut hast. Ist das mit NRW ja leider nicht die einzige schlechte Nachricht. Ich sag's jetzt einfach mal noch: Mountainbiker in Baden-Württemberg sollten auch mal Äuglein und Ohren aufsperren, denn da ist jetzt der Koalitionsvertrag raus und dieselbe Regierung, die oder dieselbe Koalition, die in der letzten Regierungszeit noch gesagt hat, wir setzen auf Miteinander statt Pauschalverbote, auf Rücksichtnahme. Ja, die plädieren jetzt für eine Beibehaltung der 2-Meter-Regel. Also gleich der nächste Schock heute.
Ah, super. Da kann ja nur noch besser werden, sage ich mal. Ja,
Kann nur noch besser werden, richtig,
kann
ja.
nur noch besser werden. Ich denke mir auch immer, vielleicht muss man sich noch mit den Hundebesitzern und Reitern mehr zusammenschließen und solidarisieren, weil ich glaube, die wollen ja, werden ja auch im Wald immer gern nicht so gern gesehen. Vielleicht werden wir dadurch noch ein bisschen größer. Aber ansonsten habe ich jetzt auch wenig Ideen, außer die, die wir alle besprochen haben. Und da waren ein paar gute dabei, finde
Ja,
ich.
finde ich auch. Und Reiter sind wir übrigens schon dran, haben wir schon seit Jahren guten Kontakt tatsächlich.
Das ist cool. Also,
Ja.
liebe Mountainbiker, auch lieb zu den Reitern sein. Wir sitzen alle im selben Boot. Sonja, hat mich voll gefreut, dass du Zeit gefunden hast. Ich weiß nicht, ich wollte dich jetzt nicht abwürgen. Hast du noch, möchtest du noch was sagen? Aber ich weiß, du sitzt auf heißen Kohlen. Also es ist wild bei euch gerade.
Ja, also es geht, der Flo und der Heiko, die machen ja einen guten Job, aber wenn ich noch eine Minute kriege, dann sage ich, schaut einfach
Unbedingt.
mal nach einer DIMP-IG in eurer Nähe. Die haben auch immer tolle Angebote, Ausfahrten etc. Wir feiern dieses Jahr die 35 Jahre, machen eine tolle Roadshow. Vielleicht ist da das ein oder andere Event für euch dabei, um euch zu informieren. Flo und Heiko sind auf dem Bike-Festival in Willingen. Schaut da mal vorbei und quatscht uns an.
Habt ihr da einen
Und
Stand sogar, oder?
ansonsten, ja, haben
Ah
wir
ja,
sogar einen
cool.
Stand, genau. Und ansonsten seid nett zueinander. Nicht nur unter euch Mountainbikern, auch zu den anderen Leuten, die ihr im Wald trefft. Und wir freuen uns, wenn wir uns alle irgendwo im Wald mit ganz viel Spaß auf unseren Bikes wiedersehen und das noch ganz, ganz lange da draußen gut haben im Wald und dafür. Ja, dafür brenne ich. Ich hoffe, man hat es gehört. Der Job macht mir echt Spaß und hat mir sehr viel Spaß gemacht, jetzt hier mit dir heute darüber zu reden. Und ja.
Ja, also ich sehe der Sache eigentlich optimistisch entgegen. Wir müssen nur Bewusstsein bei den Leuten kriegen, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir durch den Wald radeln können. Und wenn wir das hinkriegen, sind wir eigentlich safe, weil zahlenmäßig sind wir so viele, dann sollte es eigentlich Trails hageln ohne Ende.
Richtig.
Tommy,
Genau. So schaut's aus.
dann vielen Dank, schönes Wochenende. Und dann, ich
Danke,
glaube,
dir auch.
sehen wir uns vielleicht in Willingen.
Vielleicht, genau.
Vielleicht.
Flo und Heiko auf jeden Fall. Und ansonsten müssen wir mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall, dich mal wieder persönlich zu treffen.
Alles klar. Also einen schönen Resttag. Bis dann. Ciao, ciao.
Dir auch. Ciao, tschüss.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.